Hallo.
Moin.
Moin, moin. Herzlich willkommen zum neuen Podcast RWPod Nummer 26.
Ah ja, 26.
Tatsächlich, ja. Und wir sind jetzt auch ganz schnell wieder dabei nach der tollen Sumo-Folge vor ein paar Wochen.
Dankeschön.
War Dime jetzt in Erfurt auf dem Studentensymposium der Religionswissenschaft und wird davon heute berichten. Und das war Anlass für uns, knapp 10 Tage, glaube ich, nach Symposiumsende direkt eine neue Folge aufzunehmen. Das heißt, wir ziehen das Tempo wieder ein bisschen an. Ja, und bringen euch quasi neue Podcasts. Und ja, ich denke, Dimi, du kannst einfach mal ein bisschen berichten. Wir werden dann darüber sprechen, was so los war, welche Panels es gab, was es rundherum so gab. Und dann fragen wir beide nach, Markus, denn wir waren nicht da aus verschiedenen Gründen. Wären aber gern da gewesen.
Da.
Also ich zumindest, ne?
Eben.
Ja, zumindest nach dem, was du jetzt schon erzählt hast.
Ja.
Jetzt noch mehr, ja, genau.
Genau. Zumal Erfurt ja auch, ich weiß nicht, ob es erstmalig Austräger statt des Symposiums oder Uni des Symposiums war.
Wie ich auch gefragt.
Ich bin mir nicht ganz sicher. Wir haben irgendwann zwischendurch mal versucht, das zu rekonstruieren und
das werden wir aber rausfinden. Ja. Es gibt ja jetzt die Idee, das Ganze, quasi die Geschichte des Symposiums nochmal nachzuvollziehen und auch zu archivieren.
Ja,
ich glaube, die hatten wir auch schon vor vielen Jahren. Aber vielleicht schafft man es jetzt irgendwie auch mal.
Nach wie vor darf man sich auch an mich wenden, weil ich nämlich zumindest von, was hatte ich gesagt, 12 Programmhefte habe ich noch.
12 Programmhefte?
12.
Genau. Okay. Also da war ich ja noch nicht mal dabei dann.
Ja,
aber
ja.
Ich habe ziemlich viel gesammelt und versucht irgendwie, habe Leute angeschrieben. Also die habe ich irgendwo auf meinem Rechner rumfliegen.
Mhm. Also wenn ihr da was wisst oder irgendwas wissen wollt, meldet euch bei uns. Ansonsten
Wir haben ein paar Background-Infos zum zur Historie quasi. Und zum aktuellen Symposium. Kurz dazu, das fand in Erfurt, wie schon gesagt, statt. Ich vermute zum ersten Mal, vielleicht auch zum zweiten Mal. Die Uni, also am Himmelfahrtswochenende, das heißt vor mittlerweile
zwei Wochen.
Die Stadt, das Wetter war echt nicht wie angekündigt, es war sehr gut, ne? Also angekündigt war irgendwie was ein bisschen schlechter. Was natürlich auch dazu führte, dass wir dann auch irgendwie viel draußen saßen. Das war ganz cool. Der Campus gibt das her dort. Das ist echt ganz toll. So viel zur Uni selbst. Das Team tatsächlich, was hinter der Organisation steckte, ich kannte einige Gesichter tatsächlich schon vom Symposium in
Bochum.
In Bochum letztes Jahr. Die haben das dann durchgezogen. Ein paar neue Gesichter im Orga-Team gab es, ne? Also wie das auch immer ist, so Helfer sind da immer ein paar mehr noch da. Was ich ganz interessant fand, ich glaube, wie fast jeder im Orga-Team, zumindest wie im Programmheft abgebildet, das Orga-Team, fast jeder von denen hat auch einen Vortrag gehalten.
Also sehr engagierte Studenten in Erfurt.
Offensichtlich sehr engagierte Studenten in Erfurt.
Oder es hatten sich nicht genug Leute gemeldet, um einen Vortrag zu halten.
Maybe das übliche Problem, dass sich eben zu wenig Leute für einen Vortrag anmelden.
Apropos, wie viele Leute waren denn da?
Wie viele Leute waren da? Wir haben am Anfang gezählt circa 80. Also gezählt heißt, ich habe einfach gefragt, so wie viele
Leute gemeldet.
Ich glaube circa 80 Personen. Ein paar sind dann halt abgesprungen, ein paar kamen dann noch kurzfristig dazu.
Naja, ist die Frage, ne? Kannst du dich noch daran erinnern, wenn man das vom BMBF sponsern lässt, dann waren natürlich über 100 da.
Natürlich.
Also, die haben ja wahrscheinlich die Unterschriften aufgenommen, wenn sie beweisen mussten, wer da war. Deswegen,
vor allem für jeden Tag.
Du hast 80 gesehen, aber es waren vielleicht noch 20 mehr da. Nicht, dass sie uns jetzt dann hören, aber... Ja,
ich bin davon überzeugt, dass das Orga-Team alles richtig und korrekt macht, natürlich.
Ja, okay, natürlich.
Es wurde zu keinem Zeitpunkt getäuscht.
Exakt.
Noch nie zuvor.
Ja. Bei irgendeinem Symposium.
Hashtag FIFA. Okay. So viel dazu. Nein. Also die Organisation, das war gut. Ne? Also man bekam natürlich. Man kann natürlich davon ausgehen, dass es wie jedes Jahr, ich habe das selbst dann vor, ich glaube mittlerweile vor zwei Jahren in Bremen halt erfahren, es ist eine anstrengende Sache, sie ist irgendwo auch sehr frustrierend, so ein Symposium auf die Beine zu stellen. Die bürokratischen Hürden sind echt enorm. Ja, BMBF hast du gerade eben schon erwähnt. Keine Ahnung, das äußert sich in Kleinigkeiten, Details, dass zum Beispiel irgendwie bei der Anmeldung du ja jeden Tag unterschreiben, unterschreiben musst, sonst kann man das nicht nachweisen. Das ist eine Sache, auf die man erstmal kommen muss, ja, als Organisator. Das heißt, das war also in der Vergangenheit schon ein Problem, die haben es halt gut gelöst. Ich hatte den Eindruck, dass doch die Kommunikation mit dem Vorgänger-Symposiumsteam da recht gut geklappt hat. Vor allen Dingen ist es ja immer eine Organisation zwischen den, oder eine Kommunikation zwischen den, ich klopfe gerade auf den Tisch. Sorry. Eine Kommunikation, die zwischen den Finanzern jeweils immer stattfinden
muss. Stimmt, das wird ja auch wirklich gut weitergereicht in den letzten Jahren. Genau. Und so.
Also daran merkt man irgendwie, wie wichtig letztendlich immer der Finanzposten bei so einer Tagung ist, weil häufig muss das Geld gerechtfertigt werden, nicht was für Inhalte da groß präsentiert werden.
Okay. Auch, ne? Ja, aber es ist ja so.
Ja, genau. Also bei aller Meinung ist man ja irgendwie frei. Nee, aber es war gut. Es war in dem Sinne dann auch ein kleines Symposium mit 80 Leuten. Im Vergleich dazu, ich glaube, in Bremen hatten wir 90?
Über 100?
Wir hatten über 100.
Waren es eigentlich über 100?
Ja, und ich denke an mein erstes Symposium in Münster damals bei euch, Markus. Da waren extrem viele Leute.
Wow. Ja, ich glaube, es waren damals auch einfach, also ich will jetzt keinen Quatsch erzählen, aber ich meine, es waren so 130.
Ja.
Ach, krass.
Okay. Doch, hätte ich auch gedacht.
Ja, irgendwie, das schwang so ein bisschen mit, ne? Irgendwie, dass die Zahl der Teilnehmenden halt weniger wird. Es ist so kurios. Man kann das noch nicht erklären.
Hat das jemand gesagt?
Wir haben das halt immer diskutiert zwischendurch. Ich war halt bei dem Vernetzungstreffen mit ein paar Leuten zum Beispiel am vorletzten Tag, wo wir dann auch gesagt haben, wie kann man denn irgendwie mehr Leute erreichen? Wie kann man das die Info mehr streuen und Interesse wecken?
Denn Studierende gibt es ja. Es gibt ja nicht weniger Studierende irgendwie unseres Fachs.
No, ja, ganz klar.
Die Frage wäre jetzt, es gibt verschiedene, also ich höre immer wieder davon, dass jemand jetzt in Leipzig sei oder jemand jetzt an der FU sei. Das heißt, die wechseln nach dem Bachelor ihren Studienstandort und gehen für den Master in eine andere Religionswissenschaft in Deutschland, wenn sie denn im Fach bleiben.
Genau.
Ist ja auch nicht unbedingt der Fall. Und ich glaube, dieser Wechsel ist dann dafür verantwortlich, dass man damit auch irgendwie den Kontakt zu diesem ganzen Symposiumskrams verliert. Denn ich weiß nicht, was ihr erlebt habt, aber Erstis und Zweitis sind eher sowieso nicht bei den Symposien dabei.
Exakt.
Sondern das kommt erst so in der Mitte des Studiums, dass man das dann auch interessant findet. Dann hat man vielleicht eine Anbindung an die Fachschaft gefunden, Fachschaftsrat oder wie auch immer das an den Unis heißt.
Ja.
Und die organisieren das, die haben einen Aushang und sagen, ich fahre auch mal mit. Ne?
Genau.
Und dann ist man aber schon wieder weg.
Eventuell. Genau, und die Mitte des Studiums war bei uns damals im Magisterjahr nach 4 Jahren oder so. Über den Daumen.
Ja, bei manchen auch erst nach 10.
Habe ich von gehört, ja.
Naja, also ich sehe gerade, du hast das Bild aufgeschlagen, Dimi, es waren nur 6 OrganisatorInnen, die das alles
plus
gemacht
dann haben. Die Helfer vor Ort, die dann eher
als Helfer.
Aber, ja, aber ich glaube dafür gut organisiert.
Ja.
Also, wie gesagt, also von der Orga-Seite fand ich das echt toll. Ich hatte nicht das Gefühl, dass weniger Vorträge gehalten wurde als in dem letzten Symposium. Ohne zu lügen, habe ich, weiß ich nicht, sind das 9 pro Panel irgendwie, weiß nicht, 30 Vorträge oder so ungefähr, keine Ahnung. Sowas mit dem Dreh, habe ich nicht gezählt. Ich hatte also nicht das Gefühl, dass es weniger ist.
30 aber, Stück, aber es gab noch einige Workshops.
Einige Workshops gab es noch und Ausflüge. Genau,
so,
ich zähle das jetzt gerade alles.
Ja, klar. Ja.
Ich zähle das alles über einen Hut. Auf jeden Fall, es war vielfältig genug, auch wenn man dann im Vorfeld von rückläufigen Zahlen ausgegangen ist, Teilnehmerzahlen. Ein kleines Problem auch noch irgendwie war dann wohl im Vorfeld beim Symposium, dass halt dass halt nicht genug Redner für die Podiumsdiskussion, glaube ich, gefunden wurden.
Okay.
Also man hat es nicht geschafft, an genug Leute heranzutreten, beziehungsweise Interesse bei ihnen zu wecken, noch mitzumachen.
Schade, ja.
Was aber nicht dazu geführt hat, dass die Podiumsdiskussion schlecht war, sondern die war eher sehr interessant. Weil es darin nicht um ein bestimmtes Thema ging innerhalb der Religionswissenschaft. Mhm. Wie zum Beispiel, keine Ahnung, bei dem Symposium bei uns in Bremen, Thema Aesthesis. Mhm. Da ging es dann um Ästhetik.
Ja, worum ging es dann da bei der Podiumsdiskussion?
Bei der Podiumsdiskussion selbst, das Thema war, das war als Frage formuliert, was ist die gesellschaftliche Relevanz der Religionswissenschaft, beziehungsweise glaube ich, wie relevant ist die Religionswissenschaft zur Zeit?
Okay. Also schon sowas wie ein bisschen die Sinnfrage des Fachs oder was?
Ja, genau.
Okay.
Also es ist so eine, ne, es ist keine Frage, mit der sich das Fach selbst beschäftigt, sondern so eine Metafrage über das Fach, wie läuft, wie geht's dem Fach in Deutschland?
So, genau, so kann das ist ja sowieso grundsätzlich auch eine Frage, die alle umtreibt.
Und Christoph Kleiner dann wieder aufzurufen, Quo Vadis Religionswissenschaft.
Genau, siehe auch irgendwie viele, viele Gespräche, die wir alle schon geführt haben.
Ja, absolut.
Genau.
Viele frustrierte Gespräche, weil man sich minderwertig fühlt als Religionswissenschaftler.
Genau.
Genau, ich habe jetzt kurz das Panel vorweggenommen. Zu den Vorträgen selbst, dem Kern des Symposiums. Ich bin bei eigentlich fast jedem Panel dabei gewesen, habe echt tolle Vorträge gesehen. Zum Beispiel hat mir sehr gut gefallen ein Vortrag, der so ein bisschen auch Politik aufgegriffen hat, vor allen Dingen sehr rezente Politik, den Ukraine-Konflikt nämlich, bei Stefan Lesche, ja, auch Erfurter Mitorganisator des Symposiums, lieben Gruß an Stefan, sein Titel, der Ukraine-Konflikt, eine rein weltliche Angelegenheit, Fragezeichen, und ich fand, dass er hat sehr überzeugend klar gemacht, dass also auch mit Zitaten von orthodoxen, ukrainisch-orthodoxen, aber auch griechisch-orthodoxen Geistlichen in Ukraine, hat er Zitate aufgegriffen, mit denen er halt belegen konnte, dass durchaus auch auf dieser religiösen Ebene eine Distanz oder je nachdem Nähe zu Russland aufgebaut wird.
Ja, ja, okay.
Das Ost-West-Ding ist sehr, sehr präsent, wobei man, das wusste ich auch vorher nicht, und ohne da was Falsches sagen zu wollen, hat Stefan gesagt, dass die Ukraine nicht zwischen Ost-West geteilt ist, sondern eher einen eher nationalen Teil hat. Also der westliche Teil ist eher so Mitte und dann gibt's noch den östlichen Teil, der Russland gewandt ist. Also man kann nicht sagen, die Ukraine per se oder ein großer Teil von ihr fühlt sich dem Westen zugehörig. Das ist, glaube ich, zu... Das ist zu sehr unsere Perspektive.
Ist auch, ich glaube, noch größer als Frankreich. Also es ist ein sehr, sehr großes Land.
Ja, ja. Absolut, absolut. Und in dem Vortrag hat er auch die Geschichte der Nation, wie auch immer, falls man davon sprechen kann, irgendwie aufgegriffen. Das war sehr interessant. Also er hat sehr viel reinpacken können in diese Zeit. Das hat für mich auch den Maßstab gesetzt für die Qualität der sonstigen Vorträge.
Klingt ja sehr hoch.
Wirklich sehr, sehr gut.
Ja, okay.
War echt, muss ich echt sagen.
Also, dabei auf die Relevanz der Religionswissenschaft außerhalb der Wissenschaften einzugehen, ist doch schon ein gutes Thema. Also ein Religionswissenschaftler auch dazu, und das ist so vorherrschend in den letzten anderthalb Jahren gewesen, ungefähr, was sagen können und da auch was zu beitragen können. Ich kann mich erinnern, dass ich von meinem alten Professor Bremer, heißt er, ich weiß den Vornamen nicht mehr, katholischer Theologe und Ostkirchenspezialist, der wurde auch ein ums andere Mal jetzt gefragt, wie es denn zwischen Ukraine und Russland aussieht und was da jetzt die jeweiligen Staatskirchen eigentlich an Bedeutung haben. Ja, auf einmal können dann eben Leute, die sich mit Ostkirche auskennen, auch was dazu beitragen. Und da kennt ihr sicherlich auch immer jemanden, gerade in den Religionswissenschaftlern, und auch bei Historikern gibt es ja unheimlich viele Leute, die sich für Ostkirche interessieren. Ne?
Ja.
Also, super Thema. Und eben ein Thema, was von den Medien auch abgefragt wird. Mhm. Und nicht wieder nur irgendwie, ich will es nicht so despektierlich sagen, aber wieder nur mit Südindien zu tun hat.
Mhm. Ja, ja, ja. Absolut.
Also, hat es aber oft bei den Religionswissenschaften.
Ja, ja. Gab es ja was zu Südindien, Demi?
Ja. Südindien speziell nicht, aber Asien tauchte halt mehrmals auf als Thema. Beziehungsweise, keine Ahnung, ich kann ja mal irgendwie hier was rauslesen. Maria aus Leipzig zum Beispiel hat über Ujoku, ich hoffe, ich spreche das richtig aus, Ujoku-Bewegung in Japan gesprochen, Nationalisten.
Ja, ja.
Das Thema Orgasmic Meditation ist natürlich auch irgendwie aus einem
also so einer tantrischen Basis.
Genau, tantrischen Basis irgendwie heraus geboren. Was noch? Also im weitesten Sinne kann man ja auch irgendwie meinetwegen Teile des Islam in Asien verorten. Mhm. Ohne, also da gab es alles Mögliche. Mhm.
Was hast du denn noch gesehen, was du gut fandest?
Was ich selbst gesehen habe, war halt neben dem Ukraine-Konflikt, also ein bisschen einen Maßstab gesetzt hat an dem Tag. Beim zweiten Panel gleich ein Vortrag über, ich lese mal den Titel vor, The Romanian Folklore about Vampires and the Romanian Orthodox Church.
Mhm.
Ich wollte damit einfach so ein bisschen an die orthodoxe Kirche vom Vortrag vorher einfach anknüpfen und mir weiter das mal anhören, weil ich auch sagen muss, so, das habe ich damals auch im Studium mitgegeben bekommen, dass die Orthodoxie in der Religionswissenschaft einfach noch nicht oder erst jüngst Thema ist. Die wurde lange Zeit wohl vernachlässigt.
Mhm, das stimmt.
Ich weiß wiederum nicht, wie frühe Phänomenologen, meinetwegen wie Iliade oder so, das aufgriffen oder die Orthodoxie in ihren Arbeiten aufgriffen.
Ja, weiß ich nicht, konnte ich nicht sagen. Westlich orientiert. Kann ich auch leider nichts zu sagen. Ich würde sogar das ausweiten und auf fast alle Wissenschaften beziehen.
Weiß nicht, ob westlich orientiert, so, keine Ahnung. Bin mir nicht ganz sicher. Weil, ja, also ansonsten, genau den Vortrag, das war auch sehr, sehr interessant. Ich meine, es ist ein populäres Thema, Vampire. Und es ging nicht wie im Jahr davor um Twilight, sondern wirklich um das frühe, also um die Vorlagen der frühen Vampirliteratur.
Okay,
also
die
in der Wahrheit und im in der in der ländlichen Bevölkerung zu verortenden Vorstellungen von Vampirismus oder die halt subsumiert wurden unter dem Titel Vampirismus, bestimmte abergläubische Praktiken, wie also zum Beispiel halt die Toten nochmal auszugraben oder die, ich glaube, im Vortrag wurde gesagt, wenn du 7 Kinder hast und alles ein Mädchen, dann ist das 7. oder das 8. Mädchen ein Vampir. Mhm. Also ist zum Beispiel ein Glaube.
Also so volksreligiöse Aspekte.
Mhm. Ja, genau. Ganz viel Volksreligion. Okay. Auch mit der Betonung, das fand ich dann auch ganz wichtig. Hat dann die Referentin gesagt, Lisa Scope, auch lieben Gruß, dass eben zum Teil von Dorf zu Dorf diese, ich sag mal in Anführungsstrichen Gerüchte, oder dieser Glaube unterschiedlich sein konnte.
Ja, okay. Also ganz, ganz regionale Auslegungen, Ausprägungen und so.
Ja, und Jahre später konntest du natürlich als Autor wie Mary Shelley, der sich auch auf Berichte aus Osteuropa, aus den Karpaten meinetwegen las und von ihnen inspiriert wurde, dass damit quasi, dass sie halt Handlungsfreiheit hatten und gucken konnten, ja, okay, was nehme ich denn? Was picke ich mir jetzt raus für Vorstellungen und für Attribute des archetypischen Vampirs? Mhm. So, das war ganz nett.
Finde ich voll spannend, zumal wir in den letzten Jahren auch immer öfter irgendwie so Twilight oder True Blood irgendwie Panels gehabt haben und irgendwie viel über so popkulturelle Vampire und so gesprochen haben.
Ja.
Finde ich gut, dass man auch mal quasi an die Wurzel zurückgeht.
Ja,
also
absolut.
Bietet sich, glaube ich, an.
Ja.
Ja,
ganz klar.
Und bringt einfach auch nochmal so einen neuen Drive in diese ganze Vampirismus und so weiter Debatte irgendwie, die es in den letzten Jahren ja gab.
Ja.
Nicht nur wegen Stephanie Meyers Twilight, aber auch. Und das hat man ja auch religionswissenschaftlich beleuchtet und so.
Ja, das scheint irgendwie eine gute Figur zu sein, ne?
Der Vampir.
Ja. Ist total lustig, weil ich nämlich neulich gerade noch mit meinen Schülern das Thema ganz entfernt behandelt habe. Und zwar haben wir uns mit dem mit dem größten Vulkanausbruch der historischen Zeit beschäftigt, als man darüber schreiben konnte, also. Und zwar dem Ausbruch des Tambora auf der Insel Sumbawa in Indonesien 1815. Und jetzt wird manchmal in der Presse daran erinnert, dass 1816 das Jahr ohne Sommer war, weil die Atmosphäre durch diesen Vulkanausbruch so verschmutzt wurde, dass es überall Hungersnöte gab in den mittleren Breiten, also zum Beispiel in Europa.
Ja, ja.
Wow. Und es wird deshalb gesagt, dass innerhalb dieser Zeit, und Mary Shelley hat halt einige Jahre später Frankenstein geschrieben, dass in dieser Zeit die Vampirgeschichten populärer wurden, sondern aus dem Boden schossen, weil es düster war in Europa, dunkel, Hungersnöte, Angst herrschte, nicht so stark, wie man das jetzt vielleicht darstellen würde, aber es gab schon politische Probleme damals.
Zumal ich glaube auch, dass die Zeit war, in der viele politischen Umbrüche passierten, ne? Also so politische Systeme, die vorher über Jahrhunderte zum Teil Bestand hatten,
waren einfach weg,
haben sich zersetzt,
wie auch immer. Genau.
Mehr oder weniger in Luft aufgelöst, also oder transformiert auch nur.
Ja,
ja klar, also ich meine, das sieht man ja heute ganz viel. Wir haben, Stefan und ich haben halt heute auch kurz über The Walking Dead gesprochen, also das Thema Zombies. Und das erinnert mich halt quasi an ein Video zu dem Thema, was ich gesehen habe, das halt vor allen Dingen halt vor dem Hintergrund von Krisen und Untergangsstimmung.
Ja.
Solche
dystopischen
Tropes
quasi. Ja, genau.
Aufkommen.
Narrative.
Ja. Narrative. Ja. Wobei ich den Begriff halt ungern benutze, der sehr inflationär häufig benutzt wird. So. Genau. Also so viel zum Vampiren. Ich will auch nicht irgendwie zu viel jetzt von Inhalten verraten.
Dann mach doch noch einen Vortrag, den du noch gehört hast, den du erwähnen möchtest.
Also toll ist natürlich auch irgendwie Michaels Vortrag über die deutschen Gotteswerte von Ludwig Müller gewesen, ein Nazi-Theologe, über den ich vorher nichts wusste. Und der halt eine evangelische theologische Inhalte umgedreht hat oder umgedeutet hat. Und das fand zum Teil Anklang, aber auch Gegner. Das war halt ganz interessant, weil er da halt einfach um die Einnahme der NS-Ideologie der NS-Ideologie von Theologie sprach. Und das war mal für mich was Neues auch.
Wurde es in dem Vortrag gesagt, ich weiß nämlich selber nicht, ich kenne mich gar nicht mit NS und Theologie zu der Zeit aus. War das eine Ausnahme oder war das irgendwie ganz normal? Wurde also quasi irgendwie von vielen, ich weiß, dass es irgendwie so einen Konflikt zwischen Kirche und NS gab, aber gab es auch viele Theologen? Oder war dieser Müller einer der wenigen, die überhaupt pro Kirche waren und trotzdem auch pro NS? Wurde dazu was gesagt?
Letztendlich wurde, wenn ich das jetzt richtig in Erinnerung habe, es wurde, also neben dieser Hauptströmung, die versuchte sehr viel Völkisches in den Vordergrund zu bringen, also sehr viel so Rasse-Themen, wurde jetzt konkret zum Beispiel in dieser Theologie ich hoffe, ich kriege das halt richtig zusammen, besonders die schwierige Rolle, oder nee, das ist dann nicht zu nett formuliert, tatsächlich die böse Rolle vielleicht, des Judentums durchleuchtet. Vom Hintergrund, dass natürlich dann Jesus von Juden ermordet wurde. Und das musste betont werden unbedingt.
Ja, ja, okay.
In der Zeit und genau. Und das hat Michael halt gut rausgearbeitet. Auch an es wurde auch sehr viel mit Neuübersetzung gearbeitet. Von Bibeltexten und da wollte ich mir auf jeden Fall nochmal was genauer zu angucken.
Müsste man eigentlich mehr zu wissen, ne?
Ja, müsste man eigentlich.
Ich weiß nämlich auch nicht viel. Was ich so weiß, ist, dass es im Prinzip auf beiden Seiten sowohl Leute, die stark positiv eingestellt waren, also Theologen oder Kirchenleute, stark positiv eingestellt waren, oder Leute, die stark negativ eingestellt waren, das waren einfach insgesamt wenige.
Ja, ja.
Also, als ich damals in Münster studiert habe, da wurde dann immer Kardinal von Galen hochgehalten, der sich eben gegen die Nazis gestellt hat.
Ja.
Inwieweit er sich tatsächlich dagegen gestellt hat, weiß ich nicht. Aber Das war so einer und das werden dann solche Leuchtturmfiguren.
Ja, ja, klar.
Aber so viele waren es nicht. Ne? Bonhoeffer hat was gemacht. Mhm. Aber das ist einfach so an ein paar Händen abzuzählen und das war's dann. Und ich könnte mir gut vorstellen, dass es andersrum auch so sein wird. Mhm. Dass man wirklich proaktiv tätig wird als Theologe und sagt, okay, wir gründen jetzt hier so eine neue arisches Christentum und begründen das oder finden die Begründung sogar in der Bibel. Da muss man ja eigentlich auch schon relativ bleach sein.
Ja, ja, klar.
Und sich mit der Theologie gut auskennen. Das, na, weiß ich nicht genau. Aber Heidegger war halt auch ziemlich aktiv eigentlich, ne? Das hat man mittlerweile rausgefunden. Also
steckt da ziemlich drin, so.
Ja.
Kam aber nicht in den Vortrag vor. Aber auf jeden Fall, genau, ich spring mal. Franz, ja, lieben Gruß nach Dortmund.
Genau, Dortmund.
Richtig, ja, ja.
Mit seinem, er hat auf jeden Fall den, ich glaube, längsten Titel
und
den super Titel. Chili brennt immer zweimal oder warum scharfes Essen schlecht fürs Karma ist, über Religion und Epigenetik.
Ja.
Ich will zugeben, der Vortrag war morgens. Am Abend vorher haben wir getrunken. Ich kam 10 Minuten zu spät. Wir haben Fanta getrunken.
So. Revi-Fanta.
Sehr viel Revi-Fanta, so, genau. Mhm. Und hab nicht mehr irgendwie, ich war nicht sonderlich aufnahmefähig an diesem Morgen. Aber was ich mitgenommen habe, ist, dass dieses Thema der Epigenetik tatsächlich auch Schnittpunkte hat.
Mhm.
Sag mal so, Schnittpunkte, Schnittstellen.
Schnittbodenfrage, sagt Loriot.
es gibt Schnittstellen.
Mit was hat es denn Schnittpunkte?
Es gibt Schnittstellen zur es gibt Schnittstellen zwischen Religion und Epigenetik, die mir nicht ganz bewusst waren. Die Epigenetik, ich hatte früher zu meiner Schulzeit und im frühen Studium war ja immer Eugenik immer so ein ganz großes Thema. Mhm. Ja, wo es darum ging, auch die Frage von wegen, inwieweit ist dann der Mensch noch Mensch, wenn man ihn jetzt vorher planen kann und sich aussuchen kann, was man für ein Mensch bekommt als Kind und bla und
das ist, glaube ich, auch einfach ein sehr spannendes Thema für Schüler zwischen 17 und 20. Oder Menschen zwischen 17
und 20. Ja, und für Technokraten. Und
welcher Mensch will ich überhaupt sein? Und wenn ich mich jetzt modifizieren lasse, dann gucken wir alle Gattaca oder wie der Film heißt.
Ja.
Und dann wissen wir es.
Aber das ist ja echt so 2000er Pädagogik. Das ist ja echt nicht mehr aktuell. Das ist echt so. Das ist sowas von 2000. Ja, ja, machen viele immer noch so?
Unsere
Pädagogik. Ne? Unsere, ja genau.
Wir sind ja Opfer dieser Pädagogik.
Absolut. So. Das ist ziemlich... und die Epigenetik scheint so ein Next Level zu sein. Also die Grundaussage ist wohl die, dass man durch deswegen auch Chili brennt immer zweimal, dass man durch Ernährung in gewisser Maßen die eigene Genetik oder ja die Genkodierung beeinflussen kann, was halt auch auf den eigenen Körper natürlich Auswirkungen haben kann, aber auch auf nachkommende Generationen, ja, weil die Genetik ja dann im Endeffekt in Teilen halt zu 50% übergeben wird an das Kind. Auf jeden Fall hat er einen ziemlich interessante Parallelen gezogen zu heiligen Texten und Speisevorschriften zum Beispiel. Und sich diese dann angeguckt und halt diese Aussagen dann vor allen Dingen vor dem Hintergrund betrachtet hat, dass ja die Lebensführung eben auch Einfluss hat auf den eigenen Körper und auf das Wohlbefinden.
Ja.
Ja? Und mit dem Epigenetik, das ist, glaube ich, ein sehr umstrittenes Feld. Ich glaube, das hat auch Franz genauso gesagt, weil damit auch so Aussagen getätigt werden tatsächlich wie: Nun ja, jetzt sind auf einmal halt Krankheiten heilbar, die vorher so nicht heilbar waren.
Mhm.
Ja, und häufig fällt in dem Zusammenhang von Krankheiten bei einigen Scharlatan, würde ich dann ja sagen, das Thema halt Homosexualität. Die würden dann halt sagen so, ja, weil das ja auch eine Krankheit ist, ist es dann ja jetzt heilbar. Somit. Mhm. Das heißt, du isst jetzt mehr Walnüsse, trinkst mehr Wasser und kein Bier mehr
Und nur rohes Fleisch. Paleo.
Paleo ist das. Paleo ist in, ja.
Ja, ja, also das ist. Wobei ich nicht weiß, ob das wiederum was mit Epigenetik zu tun hat.
Nee.
Keine Ahnung. Ich weiß noch nicht mal, was Paleo ist.
Das ist diese Steinzeiternährungsform, dass man irgendwie alles
so
raw isst, wie es nur geht.
Ja.
Also Nüsse und Samen und alles, wie man es in der Natur vorfindet. Nichts mehr irgendwie.
Mammutfleisch.
Genau, das tauen wir auf. Aber dass man quasi nichts mehr irgendwie weiterverarbeitet.
Kein Reis kochen. Also vor der Sesshaftwerdung des Menschen.
Genau, da haben wir
so. Wie haben die sich da ernährt? Ja. Vermutlich.
Ja.
Kann man ja anhand der Höhlen in Frankreich rausfinden vielleicht. Ja. Da sieht man ja irgendwelche Löwen, die gerade erlegt werden. Aha, Löwen essen.
Genau, Löwen essen und Beeren und irgendwelche Kerne sammeln und auf dem, weißt du, auf irgendwelchen Tanzzapfen rumnagen und so. Ich glaube, das ist Paleo und das ist so ein Trend, so wie grüne Smoothies oder Aktivkohle.
Genau, also kurbeln letzten Endes wieder einfach nur die Globalisierung an. Das heißt, man muss dann halt ganz weit weg irgendwelche Sachen in Plastik verpacken, damit man sich Paleo ernähren kann.
Ja.
Anstatt also, halt einfach normal ein bisschen Salat um die Ecke anzubauen.
Für mich klingt das nach einer schlechten Begründung, irgendwie nie kochen zu lernen. So klingt das für mich. So jemand kommt
ist
an
und sagt, kann ich ein Paleo oder so?
Ja.
Das Steak kannst Paleo, du
nicht
anbraten
oder dein Salat kannst du nicht anfertigen oder was so.
Mhm.
Keine Ahnung,
ich weiß nicht. Also Ernährungstrends sind auch
mein Ding.
Können wir auch irgendwann mal besprechen.
Es könnte ja sein, dass sich das genetisch niederschlägt, weiß ich nicht genau.
Und an sich ist aber dieses Thema auf jeden Fall Religion und Ernährung. Und hier mit der Verknüpfung zu dieser zu diesem Epigenetik-Trend oder Thema sehr interessant.
Mhm. Also, ich muss auch wirklich sagen, Franz hat schon so, also der beste Titel war ja von Jörn eigentlich. Einst. Wie war nochmal der Titel des Vortrages?
Mann.
Ich hasse Syrer, die sich als Aramäer ausgeben.
Ja, genau.
Aber Franz kommt auch immer näher ran, indem er God is a DJ hatte er vor 2 Jahren oder letztens.
In Bremen,
vor 2 Jahren. Ja, vor 2 Jahren, ja.
Und jetzt so, also immer irgendwie so ziemlich catchy und gefällt mir sehr gut, spricht mich an. Und ich kann mich noch erinnern, dass Franz in Bayreuth, das ist nun auch schon eine Ecke her,
da war übrigens auch Jörns Vortrag, den wir gerade genannt haben. Der war großartig.
Da hat Franz auch schon irgendwie was über Ernährung in Religionen erzählt. Also das scheint von ihm ein Thema zu sein. Herzliche Grüße abermals an Franz.
Ja. Und an Jörn.
Und an Jörn. Hört Jörn eigentlich den Podcast?
Jörn hört den Podcast, sicherlich.
Okay. Okay, dann sage ich jetzt nichts Fieses mehr. War ein guter Vortrag, Jörn, tut mir leid.
Ja.
Kann man nichts anderes sagen. Naja, aber damals bin ich durch Franz das erste Mal überhaupt an das Thema geraten.
Mhm.
Und damals war es so ein bisschen Henne-Ei-Idee von ihm. Entwickeln sich Religionen aufgrund der geografischen Gegebenheiten oder nicht? Sprich, ist die Genese des Christentums und der Erfolg des Christentums letzten Endes eigentlich der Umwelt Europas geschuldet? Und es hatte gar keine Chance, sich im Nahen Osten, wo wenig Wasser existiert und viel Nomadentum, weit zu entwickeln. Also brauchte es Rom und eine Infrastruktur, eine Straßeninfrastruktur und irgendwie eine Einbettung in einen Staat und einen Oberhaupt, dass sich das...
Und einen sowieso schon, also auch zugespitzten...
Hat er alles so ein bisschen angerissen, aber man könnte jetzt auch überlegen, okay, was ist mit diesen ganzen Religionen in Zentralasien? Da ist auch der Buddhismus so ein bisschen anders. Gute, interessante Idee. Das hat er damals erzählt und eben auch über Ernährung noch weiter. So total spannende Themen, die er da hat. Aber Epigenetik, keine Ahnung. Es finde ich sehr kompliziert alles.
Ja.
Aber ist auch wieder, müssen wir jetzt auch wieder, ich binde zurück, Religion, Religare, come on, ne?
Oh. Das
ist schon gut, oder?
Wir können alle
Es ist doch ein aktuelles Thema dann, wenn man über Epigenetik spricht als Religionswissenschaftler. Vielleicht können wir dann gleich noch den als letzten Schritt, wenn ihr damit einverstanden sind, nochmal kurz über das Thema von Herrn Blume reden.
Mhm.
So, ich wollte auch noch gerne wissen, dass du berichten kannst, was er so erzählt hat. Jedenfalls, wenn man über Epigenetik redet und alle reden von irgendeine Diagnostik jedenfalls.
PID, ja doch, Präimplantationsdiagnostik.
Ja, genau. Ja. Und also es ist immer mehr vorherrschend in unserer Gesellschaft, dass eigentlich Leute, die vielleicht philosophisch oder auch biologisch nicht genug gebildet sind zu dem Thema, werden jetzt von Ärzten mit solchen Dingen konfrontiert. Mhm. Werden gesagt, ja, mach doch mal so eine Genanalyse. Und hinterher ist man vielleicht gar nicht viel glücklicher mit den Ergebnissen, die man da hat. Macht sich eher noch mehr Sorgen.
Ja, ja.
Ja? Und deswegen interessantes Thema, und das ist auch gut, wenn Religionswissenschaftler was dazu sagen können. Ne?
Ja.
Sehr zeitgemäß.
Ja. Das stimmt, ja.
Ja. Sehr zeitgemäß auch Pascals Thema zum Kalifat im Wandel der Zeit.
Ach ja, es gibt ja jetzt dieses eine, habe ich gehört. In Syrien dieses Kalifat gibt es, ne?
Ach so, das einmal und halt das, was der Prophet Mohammed quasi ausgerufen hat. Mhm. Und er hat das vor dem Hintergrund durchleuchtet, dass halt der Begriff ist sehr rezent.
Mhm.
Was hat er für eine Transformation durchgemacht? Mhm. Wie wird er unterschiedlich gedeutet?
Okay.
Wo? Ja, kompliziertes Thema, aber sehr interessant, mit ein paar interessanten Einblicken in die auch, ich sag mal, Theologie des Abu Bakr al-Baghdadi.
Mhm.
Ich hoffe, ich habe das alles richtig ausgesprochen.
Ja, ist richtig.
Wir haben uns auch von seiner, das war, glaube ich, eine sehr frühe Rede oder Ansprache von ihm, von al-Baghdadi, auf YouTube angeguckt. Wusste ich zum Beispiel nicht. Das gibt's ohne weiteres so.
Wird auch nicht gesperrt oder so. Ja.
Das ist da, das kann man sich angucken. Habe ich komischerweise irgendwie vorher nie gemacht. Also mal irgendwie gegoogelt den Namen und Wikipedia durchgelesen oder so.
Solange keiner enthauptet wird, bleibt's ja bei YouTube, oder?
Mhm.
Ja.
Ja, also, ich schon.
Kein Problem. Die sind doch sozusagen, was den Inhalt der Politik angeht, relativ schmerzfrei bei YouTube.
Ja, okay. Ja. Nee, genau, und das konnten wir uns da auch angucken, und es war auch ein super interessanter Vortrag, den ich da zum Glück noch angesehen habe. Ansonsten jetzt, ne, um ein paar Titel auch nochmal zu nennen, fand ich halt das Thema Abtreibung im Islam ganz interessant, konnte aber leider nicht beim Vortrag dabei sein. Thilo vom Orga-Team hat was über Muslime in Polen berichtet. Ich habe ihn im Vorfeld, weil ich auch nicht da sein konnte, gefragt, erzähl mal irgendwie, wie viele Muslime gibt es denn überhaupt in Polen? Er meinte so, 5.000.
What?
Kann man vielleicht irgendwie 5.000 so. Das scheint, ich hatte den Eindruck, dass es so eine historische Minderheit in Polen ist, die muslimisch ist. Das ist ja lange. Aber ich habe, wie gesagt, den Vortrag nicht gesehen und kann jetzt dazu nichts sagen, also zu dem Thema.
Auch wieder so spannend, ne?
Ja,
genau. Wisst ihr noch, als über die Ukraine gesprochen wurde immer, da hieß es dann, auf dem Maidan versammeln sich alle, ne? Und Maidan ist ja ein arabisches Wort eigentlich, ne?
Von richtig.
Platz oder großer Platz heißt es auf Arabisch,
ja,
ne?
Ja, genau.
Eigentlich interessant.
Genau, und es gab auch ein paar religionshistorische Vorträge.
Ja, ich habe gerade schon gestaunt. Also, ich würde sagen, wir packen den Link zu dem Programmheft mit in unsere Beschreibung da rein von unserer Webseite.
Jetzt hören eh alle Zuhörer bestimmt da, oder?
Ja, wer nicht da war und jetzt zuhört, Hardcore-Fan oder was?
Genau.
Ich hätte schon vorher abgeschaltet wahrscheinlich.
Ja,
jetzt erzähl doch nochmal von, was war jetzt bei dieser Podiumsdiskussion da? Und Herr Blume ist angereist, und wie wir mittlerweile als Symposiumsverfolger mitbekommen haben, hat er sich sehr positiv über das Symposium ausgelassen. Ne? Mhm. Warum fand er das jetzt so toll und überhaupt?
Also, ich gehe trotzdem jetzt nochmal einen Schritt zurück.
Mhm.
Und zwar, weil ich, das ist Podiumsdiskussion, diskutieren wir jetzt mal am Ende. Das Symposium wird nächstes Jahr auf jeden Fall in München stattfinden, an der LMU. Also zu meiner persönlichen Überraschung irgendwie ist es nicht Leipzig geworden, weil das und das haben wir wiederum am Anfang der Folge jetzt auch kurz angesprochen, dadurch, dass man halt mittlerweile einfach nicht mehr 10, 15, 20 Jahre meinetwegen Religionswissenschaft studiert, keine Ahnung wie lange, fehlt einmal die Identifikation mit dem Fach, und dadurch, dass man nicht weiß, was nach 3 Jahren Bachelorstudium ist, kann man da nicht einfach dann das durchziehen und sagen, okay, wir holen dieses Symposium jetzt an unseren Standort und wir machen das. Mhm. Man kennt das persönliche Schicksal halt nicht und deswegen wurde die Idee verworfen. Schade, vielleicht auch okay, weil ich meine, der Standort ist vielleicht 1,5 Stunden Zugfahrt irgendwie entfernt von Erfurt. Das wäre dieselbe Richtung nochmal gewesen. Ja. Und diesmal sollte halt die LMU werden. Ich glaube, zum ersten Mal tatsächlich.
München war noch nicht, glaube ich.
München war noch nicht.
Und ich meine, wenn man jetzt so die letzten Stationen im Kopf hat und sich die Deutschland plus Österreich plus Schweiz Karte vorstellt, dann ist schon sehr in Ordnung, dass es mal in München stattfindet. Mhm. Ja. Also es war Bremen, Bochum, also es hat sich so langsam nach Süden, so zickzack nach Süden vorgearbeitet. Ja. Ja, schon total in Ordnung. Und danach könnte es dann prinzipiell in Frankfurt wieder stattfinden.
Ja. Ja? Genau. Und ja, und also das lief echt gut ab, wie gesagt, im Großen und Ganzen das Symposium, das hat mir echt gefallen, die Exkursionen waren interessant, es gab eine nach Buchenwald, es gab einige historische Stadtrundgänge, ja, über mittelalterliche Märkte in Erfurt. Ich war überrascht, wie viele Kirchen auch die Stadt selbst hat, also für eine Stadt im Osten. Ich glaube, Pascal meinte, es gibt so circa 30 Kirchtürme oder so. Wir standen halt vor dem auf dem großen Platz mit dem Obelisken, da wo die Poldiskussion, dazu komme ich jetzt gleich, stattfand. Das war so eine Erhebung, von der man auch ziemlich gut die Stadt auch überblicken konnte. Coequilum hieß dieser Veranstaltungsort, das ist in der Kirche gewesen. Oh Mann, ich konnte das die ganze Zeit nicht aussprechen. Podiumsdiskussion im Coelicum, tatsächlich im Erfurter Dom. Coelicum, ich weiß auch nicht, was das genau heißt. Das ist vielleicht ein theologisches Seminar, ich keine Ahnung. Hätte das vielleicht vorher fragen sollen. Und genau, und das doch konnte man dann irgendwie schön die Stadt überblicken und warten, bis dass die Podiumsdiskussion losging. Die Diskussion selbst fand mit leider nur 2 Teilnehmenden statt, also 2 Rednern. Moderiert wurde sie von Maximilian Gutberlet, glaube ich, heißt er, lieben Gruß, einem mittlerweile Absolventen der Religionswissenschaft. Ein Referent ist ausgefallen, aber der hat sich auch nicht abgemeldet.
Der kam einfach nicht?
Also alle waren überrascht, auch das Orga-Team.
Okay.
Dass er nicht kam, so irgendwie, also er hat sich wohl nicht abgemeldet. Sascha Öhme, Ausländerbeauftragter der Stadt Weimar, hat wohl, ich glaube, islamische Theologie studiert.
Hm. In
Jena. Irgendwie. Genau, also so viel zur Verbindung zum Fach. Ansonsten weiterhin, das hat Markus auch gerade vorweggenommen, Michael Blume ist Mitdiskutant auf dem Podium gewesen, zusammen mit Ulf Plessentin, ich hoffe, ich spreche seinen Namen richtig aus, der für die Öffentlichkeitsarbeit am Ceres in Bochum zuständig ist und der ehemals in Erfurt auch studierte. Ich glaube 90ern oder so. Genau. Thema der Podiumsdiskussion war über die Verantwortung der Religionswissenschaft. Ja, genau. Und was halt so interessant an dieser Diskussion selbst war. Diesmal ging es nicht um eine Disziplin oder um ein Thema innerhalb der Disziplin Religionswissenschaft, mit welchem sich die Religionswissenschaft selbst auseinandersetzt. Sondern das ist ein Thema jetzt gewesen, es ist ein sehr rezentes Ding gewesen. Es ist ein Thema, was einige auch in der Gesellschaft vor den Kopf stößt. Vielleicht mit dem einige auch gar nichts anfangen können. Ja. Und man muss dann halt... Also ich fange mal andersrum an. Mir war nicht klar von vornherein, dass dieses Thema so ergiebig ist. Ich war am Anfang skeptisch. Ich dachte so, ja, wenn einem nichts Besseres einfällt, redet man halt über die Bedeutung von irgendetwas. So, ne?
Okay.
Und wie relevant etwas zur Zeit ist. Die Diskussion hat mich aber nicht enttäuscht. So, Die Referenten selbst konnten aus eigenen Erfahrungen auch über den Umgang der Öffentlichkeit mit dem Fach, der Umgang anderer Institutionen mit dem Fach selbst, also darüber sprechen. Michael Blume sprach auch, hat sehr viel auch von seiner eigenen Arbeit und seiner eigenen Erfahrung mit dem Wissenschaftsbetrieb zum einen und zum anderen mit dem mit seiner eigenen Arbeitsstätte, die das ist das Staatsministerium in Baden-Württemberg. Konnte auch davon berichten. Und es ging halt in eine interessante Richtung, weil sehr viele halt im also Zuhörer, wir waren glaube ich ausschließlich die Teilnehmer des Symposiums da.
Obwohl das öffentlich war?
Das Ding ist, ich habe mich dann hinterher gefragt, von wegen, war es überhaupt öffentlich?
Okay.
Also habe ich mich dann anschließend gefragt, weil ich halt.
Ich glaube, das ist aber auch sonst so. Selbst wenn es öffentlich ist, dann.
Ja.
Ich ja, habe auch schon,
Und du hast ja gerade gesagt, wir sollen bei so einem Thema kommen.
Ich habe schon, ja, das ist eben das Problem. Ich habe auch schon Podiumsdiskussionen zu reißerischeren Themen oder auch vielleicht Titeln irgendwie erlebt. Ich glaube auch damals in Münster zum Beispiel war sehr viel los, erinnere ich. Auch was so das gemeine Stadtvolk angeht. War da.
Kommt auch darauf an,
es kommt auf den Ort an, genau.
Studentenstadt
auch. Genau. Es kommt auch auf die, auf den Ort an, wo das stattfindet und so weiter. Also ich meine, die Räumlichkeit ist die sowieso vielleicht gut vernetzt und hat quasi so eine Art Gruppe, die da immer hingeht und so weiter. Aber vielleicht habt ihr auch recht, dass das Thema auch für Leute, die eh nicht wissen, was Religionswissenschaft ist, keine Relevanz. Warum sollten die da hingehen? So. Ja.
Genau. Und ja, es betraf halt einfach sehr, sehr viele Zuhörer. Es wurde dann, ich glaube, Plessentin hat das dann gesagt, gucken wir uns mal die Zuhörer an. Circa 10-15% von euch werden überhaupt später im Wissenschaftsbetrieb tätig sein.
Ja, ja.
So, alle anderen, wir müssen halt anderweitig zusehen, wo sie bleiben oder in welches für beruflichen Feldern sie sich betätigen werden. Das ist eine Frage, mit der wir uns auch beschäftigt haben. So, was machen wir? Haben wir
natürlich,
Bock zu promovieren? Haben wir nicht Bock drauf?
Ja, da hätten wir wohl alle drei gut mitzureden gehabt bei dem Thema, ne?
Ja, ziemlich
auf gut. Auf jeden Fall, ja.
Das ist auch dann etwas, was halt die das Vernetzungstreffen, was übrigens parallel zu einer zu einem kleinen Workshop oder Vortrag von Michael Blume zu seiner Arbeit mit Jesiden im Nordirak, den ich dann leider verpassen musste. Parallel lief nämlich dieses Vernetzungstreffen ab und viel schwang da noch mit quasi vom Podium, also von dem Thema an sich.
Klar.
Dass halt eben geguckt werden muss, irgendwie, wie kann man Interesse wecken, wie kann man etwas so ein bisschen nicht nur kurzfristig gestalten oder wie kann man einfach sich connecten, ja, wie kann man netzwerken über eine gewisse Zeit hinaus, weil viele Ideen sind einfach sehr, sehr kurzlebig, werden schnell gedroppt, ja.
Genau.
Und es ist halt irgendwo auch so eine Nachwuchsfrage. Und ich meine jetzt nicht nur von wegen, ja, wie machen wir jetzt das nächste Symposium, wenn die Zahlen rückläufig sind, sondern einfach von wegen, was hast du für Berufschancen mit deinem Abschluss? Hast du überhaupt die Möglichkeit, später damit was genau zu machen? Ich meine, das Feld interessiert dich, ja?
Genau.
Oder bist du am Ende dann fachfremd unterwegs? So, ne? Um es ganz neutral auszudrücken. So.
Oder hast du Glück mit deinem Nebenfach vielleicht und machst dann da irgendwas?
Oder machst dann da irgendwas?
So. Scheint derzeit oft so zu sein.
Das scheint mir auch oft, genau. Irgendwie kriege ich auch mit.
Genau. Es gibt ja, wir hätten vielleicht auch selbst einen Workshop irgendwie andenken können, irgendwie was zu machen über Organisationsmöglichkeiten.
Hatte Lukas das nicht geplant? Zumindest hat er mir das erzählt. Herzlich grüßen an Lukas.
Ja, nach Frankfurt.
Nach Frankfurt, bitte, ja.
Ja, genau.
Lukas hatte mir geschrieben, Markus kommt doch bitte auch zum Symposium.
Ja.
Dann können wir da einen Workshop machen. wie stokeln wir uns durchs Leben nach dem Studium der Religionswissenschaft?
Das wäre wahrscheinlich überrannt gewesen.
Das weiß ich vielleicht genau, überrannt
das,
gewesen.
Wenn da jetzt so 60s sind, dann wollen die das noch nicht wissen.
Es hat auf jeden Fall gefehlt.
Ja, ja.
Ja, okay.
Ne? Aber also, das ist ja eine Frage, die uns schon umgetrieben hat im Studium und die uns auch danach umgetrieben hat. Oder also auch, alle, die wir kennen.
Eigentlich?
Genau, das kommt noch hinzu.
Oh, da hätte ich jetzt richtig Lust, sowas reden. Wir müssten da eigentlich eine extra Folge zu machen.
Genau, aber das
ist schon morgen auch.
Genau.
Am besten schon morgen.
Aber das können wir jetzt gar nicht mehr leisten.
Nee, nee. Aber wir hätten was zu erzählen. Ich weiß ja auch, habe ich euch beiden zumindest erzählt, dass ich schon von verschiedenen Seiten gefragt wurde, so nach dem Motto, also die uns jetzt kennen hier im Podcast, ich weiß nicht, wie ich darauf eingehen soll, aber Stefan, Dimi und ich sind ja nun nicht nur im Podcast zu dritt unterwegs, in religionswissenschaftlicher Mission, sondern wir machen ja auch noch andere Sachen. Und da sind tatsächlich, glaube ich, Ideen, die viele interessant finden.
Mhm.
Ja, was kann man überhaupt noch machen, ohne tatsächlich an der Uni zu bleiben?
Ja.
Und trotzdem, wie ich es irgendwann mal gesagt habe, vielleicht hier im Podcast, dem von uns so geliebten Thema, nämlich religiöse Traditionen und allem, was damit zu tun hat, weiterhin treu zu bleiben.
Mhm.
Und nicht eben über das Nebenfach dann zu punkten und letzten Endes dann doch irgendwie Soziologe zu werden und beim Bundesministerium für Statistik zu arbeiten.
Ja.
Oder aber, ja, weiß ich auch nicht. Ich meine, ich habe jetzt auch den Ausweg gewählt, dann bin ich jetzt halt Lehrer geworden mit irgendwelchen anderen Fächern.
Es kann ja nicht jeder einen erfolgreichen Podcast starten. Also,
richtig.
Ist halt so.
Es kann nur einen erfolgreichen Podcast geben. Und das ist auch der einzige, den es gibt. Also, es gibt keinen zweiten unerfolgreichen Audio-Podcast.
Genau. Das ist tatsächlich der Fall.
Ja.
Nicht von dass ich das wüsste. Jetzt müsst man, bitte schreibt uns, wenn ihr euch auf den Schlips getreten fühlt.
Genau. Ja. Aber Dimi, du hast zumindest, das ist also auch um diesen, ne, nochmal das zurückzuführen zum Symposium und das auch vielleicht dann gleich zum Ende zuzuführen. Mhm. Du hast gesagt, dass auf dem Symposium du angesprochen wurdest, nicht nur zum Podcast, sondern sogar auch, dass man sich die gegenüber geärgert hat, dass es sowas schon gibt. Das heißt, andere Leute hatten auch diese Idee und waren dann ganz enttäuscht, wie, du hast einen RW-Pod-Flyer dabei? Ach ja, stimmt, weil es sowas schon gibt.
Ja. Ich wurde von der Marburger Studentin, ich habe ihren Namen vergessen, ich glaube Laura hieß sie. Sie hatte nämlich selbst in der Vergangenheit eine Podcast-Idee gehabt.
Ja.
Das war dann aber sehr spezieller in Richtung Populärkultur.
Mhm, ja.
Ich glaube.
Das sollen sie doch machen sofort.
Ja, das ist die Sache. Also dieses Netzwerken-Ding. Ich habe ja dann auch sofort gesagt. So.
Genau, bitte.
Mach das erstmal.
Sind auf Facebook, schreibt uns E-Mails, wir können uns auch immer connecten. Und
genau. Ne?
Aber ich hab wir ja können gesagt, euch nicht helfen, weil wir selbst nicht so viel drauf haben. Schade, dass man dein Gesicht nicht sehen konnte, Stefan.
Deswegen machen wir ja keinen Vlog.
Genau, wir machen keinen Vlog. So,
genau. Ne? Wo wir über unsere Einkäufe berichten. Unser religionswissenschaftlicher Haul.
Was sind die Hauls? Alter, einen Haul müssten wir machen. Mit einem Religionskoffer. Guck mal, was ich hier habe. So. Einen kleinen Buddha.
Oh genau. Mann.
Voll gut. Oh Mann, ja, also.
Genau, und da wurde ich halt darauf angesprochen. So von wegen so, ach krass. Ja, die Idee hatte ich auch. Und das Ding ist, das war auch nicht, ich muss dazu sagen, das erste Mal. Ich denke mir immer so, Leute, dann einfach machen. So. Ich meine, wir haben uns auch am Anfang
gesagt. Aber auch, wir haben uns ein 5.000-Euro-Mikro gekauft und so ein riesen MacBook und so.
Extra
und so
eine Schneidemaschine. Und genau.
Bam. Von unserem Money.
Und Steve Jobs hat auch gesagt, einfach machen.
Einfach machen, Jungs.
Genau.
Wenn die Weisen noch grübeln, erobern die Dummen die Festung.
Ja.
Wow. Und wir haben heute zu viele, wie heißt das? Weisheiten rausgehauen.
Weisheiten. Ja, das ist passiert. Zwischen tue ich echt, ey. auf jeden Fall.
So, wie retten wir das jetzt alles noch? Ich danke dir für den Bericht.
Es schien mir großartig gewesen zu sein.
Ich ärgere mich auch
sehr gerne. Ich glaube, wir sollten, ich meine, ich mag München sowieso. Ja. Dann können wir doch
wirklich machen.
Genau, lass mal einfach
nach München. Wir gehen da mal hin und dann sprechen wir auch über das Thema. Und
also Lukas, ne? Plan ein.
Diesmal lassen wir uns vielleicht breitschlagen, ja.
Genau, also weiß ja nicht, ich weiß ja auch gar nicht mehr, was ich schon gesagt habe und was nicht so.
Du hast nur Gutes gesagt,
Gutes gesagt, ne?
Bin begeistert.
Gab's was Schlechtes? Nö. Mir war zu heiß. Es war zu warm.
Ist das so? Liegt Erfurt in so einem Tal? Ich weiß es nicht, ich war da noch nie. Dass es vielleicht sich da irgendwie alles staut oder so? Oder woran liegt das?
Ich erinnere mich an
dieses Symposium in Heidelberg. Da bin ich umgefallen. Ich stieg aus dem ICE aus und dachte, dass mich der Schlag trifft.
Aber Heidelberg ist auch die wärmste Stadt in Deutschland.
Heidelberg ist halt eine Katastrophe, also eine positive Katastrophe.
Ja. Nee, ist, glaube ich, Heidelberg ist ein bisschen wärmer.
Naja. Wow. Und ich habe in so einer Kiffer-WG gewohnt, unterm Dach. Mhm. Das war der heißeste Sommer.
Wohnst du bei den Symposien eigentlich immer in irgendwelchen Kiffer-WGs?
Das ist das Päckchen, das ich zu tragen hatte, ja.
Oh Mann, Alter, diese Leute.
Ich hingegen habe meistens in irgendwelchen Unterkünften gewohnt, wo es halt so ein Gemeinschaftsklo gab für 38 Leute.
Ich habe bei euch in Münster in diesem Priesterseminar gewohnt, das war auch nicht okay.
Bromeum.
Auf dem Boden.
Hinterm Museum da, wo der öffentliche Vortrag war. Echt? Der hat einen Domplatz.
Ja, so hast du Genügsamkeit gelernt, Stefan.
Genau, mit Holger und Christian Urich, ne, auch liebe Grüße, die hören uns nämlich auch zu.
Christian Urich ist ja nicht in Bayreuth.
War er, ne?
Er lebt jetzt wieder in Bremen.
Genau.
Und hat auch schon Lehraufträge.
Genau.
Gehabt. Aber ich hab gehört, wenn man Lehraufträge hat, dann geht es bald richtig los.
Genau.
Ja.
In diesem Sinne,
ich hatte ein tolles Symposium und mit euch eine ganz, ganz tolle und etwas wirre Diskussion.
Ja, okay.
Ja, das stimmt. Aber heute war es ja auch weniger thematisch als sonst. Das ist ja, muss man ja auch
richtig,
das sagen.
Und das damit, kommt dann bald wieder, ne?
Genau, das kommt dann auch bald
wieder. Könnt ihr euch bitte auch merken, dass wir dann vielleicht tatsächlich nochmal darüber sprechen, so was wird eigentlich aus Religionswissenschaftlern? Könnte man ja auch
das mathematisch audiomäßig. Das möchte ich auch sehr gerne, genau.
Oh Mann, das wäre eine tolle Diskussion.
Genau.
Also für ich bitte euch beide nach wie vor, also können wir jetzt mal den Zuhörern als Ausblick geben.
Genau.
Ich möchte gerne von euch noch mehr zum Thema Religion in den Medien haben.
Ja.
Weil ich daran interessiert bin und keine Ahnung habe.
Ja.
Kriegst du Chef?
Ich habe ja jetzt, nee, bin ich ja nicht Chef, aber habe ich ja einige Themen schon gemacht jetzt in der letzten Zeit.
Und kann man auch nachvollziehen.
Würde ich gerne wieder zuhören.
Machen wir.
Spreche ich mir da beim Anfang.
Und wir hätten gern noch viel mehr Gastbeiträge. Aber da war ich dann wiederum auch sehr zuversichtlich, weil dann viele gesagt haben, so, klingt interessant, ich würde mitmachen.
Stimmt, du hast von einigen privaten Gesprächen berichtet, das weißt du noch nicht, Markus, das hat die mir vorhin erzählt, von wirklich spannenden Leuten, die auch was zu erzählen haben. Mhm. Mit denen könnten wir mal irgendwas auch hier konferenzmäßig machen. Also auch da wieder Input von außen, denn wir haben ja auch einfach immer noch einen sehr, sehr geringen Input. Man vergisst manchmal auch, wie breit das Spektrum dieses Faches sein kann.
Mhm. Ja? Genau, und wir bilden ja nur drei kleine Mikrospektren ab.
Und in diesem Sinne ja auch mit der Weite des Faches, würde ich sagen.
Ja, gerade Ostkirche könnten wir mal gebrauchen hier.
Ne? Ja.
Ich habe keine Ahnung davon.
Ja, genau. Ich halt auch wenig, bis auf das, was ich selbst im Religionsunterricht gelernt habe.
Ach so, ja, ich habe damals tatsächlich auch was gemacht zur Ostkirche und dem Verhältnis zum Staat nach der Revolution, also in der gegründeten Sowjetunion, weil ich damals auf dieser Exkursion war in Moskau und so, da könnte ich nochmal was Historisches zu machen, ist aber, glaube ich, nicht so spannend, außer man stellt das irgendwie in den Kontext zur aktuellen Entwicklung. Und das kann ich mir, glaube ich, auch ganz gut vorstellen.
Mhm.
Gerade im Hinblick auch auf das, was wir gehört haben.
Ja, aber nach wie vor gilt, was wir bei Folge 5 ungefähr gesagt haben. Wir haben jeder noch 10 Folgen vor uns und dann sind wir auch leer, gewissermaßen.
Genau, das kommt noch
also
hinzu.
Also viel mehr können wir
wenig
uns
Neues hinzu.
Dann müssen wir schon wirklich tiefgehend Neues erarbeiten. Ja. Ich bin bei mir relativ sicher, dass das nicht geschehen wird. Zumindest nicht zu reinen und typischen religionswissenschaftlichen Themen, weil ich einfach viel anderes vorzubereiten habe.
Ja.
Und davon berichten ist öde.
Mhm.
Ja.
Okay.
Genau, und das wir, also, ne, es wird letztendlich dann nicht dazu kommen, dass wir halt jetzt monatlichen Output hinbekommen, wie halt zur Anfangszeit noch.
Ja.
Ja, also.
Dafür haben wir auch alle viel zu tun außerhalb irgendwie.
Ja, das war auch schon, das war auch terminlich.
Genau, das war vor 2-3 Jahren einfach auch noch anders.
Genau, das ist
so halt anders. Aber dann lieber, Klasse statt Masse.
Klasse statt Masse.
Oder?
Noch viel mehr Weisheiten.
Also,
Qualität als Quantität, so, ne?
Gut, in diesem Sinne, jetzt aber wirklich.
Jetzt aber wirklich.
Bis zum nächsten Mal.
Danke fürs Zuhören.
Danke schön.
Danke Dimi für den Bericht.
Ciao. Danke Dimi. Tschüssi.
Tschüss.
Oh Mann.
Naja.
Scheiße.
Wie spät ist es?
Weiß ich nicht. Aber 15 Minuten schon spät. Oder sagen wir mal eine Stunde,
Alter. Fast eine Stunde.
I cannot more.
Ja, kann ich nochmal bitte hier.
Bitte, ja.
Bitte nach.
Alle.
Also. Also zwischendurch. Wenn es jetzt nicht aufgenommen hat, ist nicht so schlimm.
Genau, das ist gar nicht schlimm.